Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 30. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Ja, der erste Sportpodcast des Tages mit mir, mit Andreas Wurm.
Mit mir, mit Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid.
Und mit den Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wer wird denn der neue Oliver Kahn? Wie viel Risikokontakte schafft Schalke? Zwei unserer fünf Fragen an den Spieltag.
Ein Kurztrip mit Matchball und viel Neuland, die Formel 1 in Imola.
Nach starkem Saisonstart, wer kann Ibra und Milan eigentlich stoppen?
Außerdem würdigen wir die fußballerischen Leistungen von Diego Armando Maradona anlässlich seines 60. Geburtstags und blicken auf eine Erfindung, die in den 50er Jahren die NBA vor dem Versinken in der Bedeutungslosigkeit bewahrt hat.
Aber vorher machen wir das mit unserer Frage des Tages mal ein bisschen anders. Zlatan Ibrahimovic, der ist frisch genesen von einer Covid-19-Erkrankung und engagiert sich jetzt gegen das Virus.
Und zwar in einem Werbevideo der italienischen Region der Lombardei, die ja so stark vom Covid-19 betroffen war. Da warnt er vor einer Corona-Infektion und vor den Folgen.
Und so klingt das bei Zlatan.
Sie haben Gott ähnlich.
Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus.
Ich übersetze das nochmal kurz. Das war ja italienisch. Das Virus hat mich herausgefordert. Ich habe gewonnen, aber du bist nicht Zlatan. Fordere das Virus also nicht heraus. Und er hat auch noch gesagt, Maskenpflicht.
Dieses Selbstbewusstsein muss man erstmal haben. Aber wie würde denn das wohl klingen? Denn so ein paar haben wir in Deutschland ja auch, die ähnlich gestrickt sind. Wie würde es wohl klingen, wenn deutsche Fußballstars ein ähnliches Video drehen würden, Malte?
Ja, fangen wir mal an. Das Virus, da müsse man irgendwie auch schon dagegen halten.
Mensch, den Bundesjogi.
Ja, sollte zumindest sein.
Ja, das habe ich sofort erkannt, natürlich, ja. Noch so ein Spruch. Das war es noch nicht, der Nikolaus war noch nie ein Osterhase, am Ende werden wir vor dem Virus stehen.
Und dann Ferngläser brauchen, das war natürlich Uli Hoeneß, oder?
Genau. Herrlich, ja. Also, gut, jetzt noch, komm, mach noch einen.
Ja, dafür muss ich mich aber erstmal in den richtigen Mut begeben. Virusbekämpfung. Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch.
Ja, das könnte Poldi gewesen sein.
Ja, so war es. Böhmermann kann es besser, aber.
Na du, aber ich habe sofort gespürt. Ja? Also, ja, sehr gut, dann krempeln wir mal die Köpfe hoch. Herrlich, aber Zlatan Ibrahimovic, ich meine, ist ja gut, dass er sich jetzt, um das sozusagen nochmal aufzugreifen, gut, dass er sich engagiert nach seiner Infektion. Ich glaube, es ist wichtig, dass Prominente, die davon betroffen waren, eben dann auch drüber sprechen und vielleicht darauf hinweisen, dass es nicht bei jedem so glimpflich ausgeht.
Das ist ganz wichtig. Wir haben ja auch gestern schon mal darauf hingewiesen und ich denke, wir sollten es an dieser Stelle auch öfter nochmal wieder machen, damit es wirklich ins Bewusstsein eines jeden kommt, dass es unheimlich wichtig ist, dieses Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, dass man sich auch an die Vorschriften hält, dass man zum Beispiel die Maske trägt. Das war ja auch was Zlatan Ibrahimovic dann im Video auch noch weiter gesagt hat. Also da hat er auch darauf hingewiesen.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte nur eine Sprachnachricht senden und diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt beginnen. Und sagt uns dann euren Namen und dann können wir das Ganze auch unserem Podcast zuordnen.
Ja, vielleicht könnt ihr ja auch Prominente einfach noch besser parodieren, als wir das hier versucht haben. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Prominente, die ihr da vielleicht dann ins Spiel bringt, die vielleicht auch für das Virus kämpfen wollen. Schickt's uns gerne, wir würden uns sehr drüber freuen.
Ja, vielleicht gibt es eine ganz neue Rubrik bei uns. Vielleicht haben wir bald noch jemanden, der hier dauerhaft immer mal in der Sendung zu Gast ist. Das wäre ja toll.
Stand jetzt, sucht den Superimitator.
5 Fragen an den Spieltag.
Ja, auf geht's in den 6. Bundesligaspieltag und unsere Einstiegsfrage ist natürlich wie immer, wer spielt eigentlich gegen wen?
Ja, heute Abend geht's los mit Schalke gegen Stuttgart. Die letzten 8 Duelle hat Schalke nicht verloren, 7 davon sogar gewonnen und die Form der beiden Teams spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass es dann auch so weitergeht. Schalke ja doch deutlich schlechter unterwegs als Stuttgart. Ansonsten Frankfurt trifft auf Werder, denen mit Niklas Füllkrug ihr Torgarant fehlt. Bayern muss zu den noch sieglosen Kölnern reisen und Mainz weiß seit dem Gladbach-Spiel zwar wieder, wo das Tor steht, hofft gegen Augsburg nun aber auch auf den ersten Punkt.
Ja, und außerdem spielt Dortmund in Bielefeld. Klingt erstmal einfach, wenn man sich aber die Statistik anschaut, dann zeigt sich, der BVB hat erst 2-mal auf der Alm gewonnen, bei 17 Duellen bisher und das Ganze zuletzt vor 21 Jahren. Das Topspiel bestreiten dann am Samstagabend um 18.30 Uhr Gladbach und Leipzig. Beide hatten in der Champions League ja einiges erlebt und vor allem Leipzig lieferte eine Blaupause, wie man sie knacken kann.
Ja, Ballverlust im Spiel nach vorne, exakt der Steilpass des Gegners und dann klingelt es bei Leipzig. Jedenfalls war es so gegen United. Aber auch Gladbach hat ja schnelle Stürmer, die so eine Sache durchaus mal ausnutzen können.
Ja, allerdings hat Gladbach alle Heimspiele gegen Leipzig Stand jetzt verloren. Sonntag gibt's dann noch eine Partie Freiburg gegen Leverkusen und noch eine Partie Hertha gegen Wolfsburg. Und der Spieltag wird dann mit Hoffenheim gegen Union Berlin am Montag abgeschlossen. Wie ich diese Montagsspiele überhaupt nicht mag. Ich würde gerne, immer gerne Montagmorgen mit dir einen Sack zumachen. Naja, aber die Unioner haben, ja... Und die Unioner haben nur gegen Hoffenheim in ihren Erstliga-Duellen noch nie getroffen. Also auch das wird eine spannende Geschichte.
Dann würde ich sagen, wird es höchste Zeit und ist ja auch durchaus realistisch, dass sie es schaffen. Denn Hoffenheim hat unter Sebastian Hoeneß in der Liga noch nie zu Null gespielt. Anders als der Mann, um den es jetzt geht, der hat das nämlich sogar sehr, sehr oft. Er könnte an diesem Wochenende aber 2 seiner Rekorde verlieren. Daher fragen wir uns, wer wird denn der neue Oliver Kahn?
Ja, das könnte, müsste ein Münchner werden. Zum einen einer, der irgendwie sowieso schon der Kahn-Nachfolger ist, nämlich Manuel Neuer. Spielt der gegen Köln zu Null, wird das sein 196. Bundesligaspiel ohne Gegentor. So viel hat Stand jetzt nur der Titan Oliver Kahn in der Bundesliga-Geschichte vorzuweisen und der wäre diese Bestmarke dann los.
Und auch Thomas Müller könnte Oliver Kahn beerben, nämlich bei einem Sieg mit dem 260. Karrieresieg. Das wäre dann ein egalisierter Vereinsrekord und aktuell hält den, naja, wir haben es ja eben eigentlich schon gesagt.
Der Titan, wer denn sonst? Apropos, klar, dass der Titan diesen Rekord hält. Klar war bisher auch, dass Schalke in der Bundesliga Stand jetzt eigentlich nichts verloren hat. Sie vermeiden Risikokontakte.
Ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was wir sollen in Corona-Zeiten. Das ist doch positiv, oder?
Naja, grundsätzlich ja, aber nicht, wenn sie Ballkontakte in für den Gegner risikoreichen Spielfeldbereichen vermeiden. Schalke ist deshalb seit 21 Spielen nämlich sieglos, weil sie mit dem Ball viel zu schlecht sind. Haben sie ihn, ist er so schnell wieder weg, so schnell können sie gar nicht gucken. Oder wenn sie ihn haben, da wissen sie gar nicht, was sie mit dem anstellen sollen.
Gerade mal 4 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, das war Schalke über 90 Minuten im Derby gelungen, obwohl die Kontakte, die gab es allesamt in Halbzeit 1, in der zweiten Halbzeit, da kamen sie gar nicht mehr dahin, wo es dem BVB wehtun könnte. Das bringt uns zu Frage 3 und die geht an den Schalke-Coach direkt. Wie schafft Schalke denn mehr Risikokontakte? Wie soll das gegen Stuttgart denn überhaupt besser werden, Manuel Baum?
Selbstvertrauen und Ballbesitz, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und wir brauchen einfach da Erfolgserlebnisse mit Ball. Da haben wir intensiv daran gearbeitet. Also wir haben vor allem individualtaktisch mit den Jungs jetzt die Woche gearbeitet. Wir brauchen eine bestimmte Dynamik im Positionsspiel. Wir haben halt bisher, finde ich, das Problem mit Ball gehabt, dass wir nach dem Pass immer gestanden sind, dass wir uns wenig freigelaufen haben. Wir haben uns nicht angeboten. Und das sind so elementare Sachen im Fußball, wenn man da aktiv ist. Sprich, wenn ich einen Pass gespielt habe, gleich wieder freilaufen. Die, die nicht den Ball haben, sofort anbieten. Und dann sind wir auch schwer zu greifen. Und das, denke ich, ist mit der zentralste Schlüssel, den wir morgen umdrehen müssen.
Ja, aber drehen Sie diesen Schlüssel eben nicht um den Zentralen, den er sockt, gell? Dann würde Schalke mit 22 Spielen in Folge ohne Sieg auf dem alleinigen zweiten Platz der Negativstatistik stehen und dann rückt Tasmania Berlin noch ein Stückchen näher. Die hatten vor 55 Jahren 31 Spiele in Folge nicht gewonnen und das muss verhindert werden. Da müssen Tore her. Bringt uns zur Frage, zur vierten Frage, wer schießt denn das erste Tor in der Samstagskonferenz?
Also ich sag mal, das werden die Bayern schaffen. Die werden wie schon in der letzten Saison in Köln früh den Deckel drauf machen wollen, um dann ein bisschen Kraft zu sparen. Beim letzten Auswärtsduell, da stand es ja nach 12 Minuten schon 3-0 für die Bayern. Und ich tippe mal Robert Lewandowski, der wird dann dieses Mal das erste Tor machen. Der ging in Moskau ja leer aus, das lässt er nicht auf sich sitzen. Und er will ja weiter auf Kurs Gerd Müller bleiben, auf Kurs 40 Tore. Und was meinst du, wer könnte das sein?
Ja, also ich glaube, größer könnte natürlich auch der Unterschied nicht sein, ne? Bayern, Köln und steckt schon ganz viel Wahres drin, was du gerade gesagt hast. Aber um da nochmal eine andere Farbe reinzubringen, nämlich die gelbe Farbe, würde ich sagen, das wird ein Dortmunder sein. Die Offensivkraft in der Champions League war das nur ein laues Lüftchen, könnte aber auf der Bielefelder Alm ein ordentlicher Sturm werden. Erling Haaland könnte mal wieder früh, wobei er zuletzt ja auch immer der Mann für nochmal ein spätes Tor war. Und sonst wird es vielleicht Reiner, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, die machen das jetzt so unter sich aus.
Da sind wir gespannt. Das bringt uns zur abschließenden Frage. Wie gehen Sie denn aus die Spiele des sechsten Spieltags? Lass uns mal tippen. Schalke gegen Stuttgart. Ich sag, das geht am Ende für die Stuttgarter aus. 1-2.
3-1. Also Stuttgart gewinnt 3-1.
Frankfurt gegen SV Werder. Das wird ein 1-1.
Frankfurt gewinnt 2-1.
Köln gegen den FC Bayern, 1 kassieren sie, am Ende geht es 1-3 aus.
Meinst du? Ich sag 0-4.
FC Augsburg gegen Mainz 0-5, es gibt keine Punkte für Mainz, 2-0 für Augsburg.
Das stimmt, ich tippe auch auf den FC Augsburg, ich sag 2-1.
Bielefeld gegen den BVB, die Torschützen hast du schon gesagt, 0-2.
Ja, aber da glaube ich, da klingelt es mal bei den Dortmundern, 1-3.
Gladbach gegen Leipzig, das Topspiel, 2-2 geht es am Ende aus.
Ah, RB gewinnt 2-1, glaube ich.
Freiburg gegen Bayern 04, das geht mit 1-2 für Leverkusen aus.
Gehe ich mit.
Hertha gegen Wolfsburg, das gibt einen 1-0-Sieg. Der schöne Bruno muss mal wieder gewinnen.
Meinst du? Und zwar, ich wollte gerade sagen, an alter Wirkungsstätte. Nein, aber beim Team der alten Wirkungsstätte, die kennt er ja ziemlich gut. Ich glaube aber trotzdem, im Moment, also, weißt du, hast du Scheiße am Schuh. 2-2. Also das Hertha kriegt es irgendwie, glaube ich, doch nicht hin, dass sie gewinnen.
Und Schmattke macht dann am Ende Edge-Badge oder was?
Na eben, genau.
TSG Hoffenheim gegen FC Union Berlin. 1-1 geht's aus.
Ja, das ist auch der Kick, bei dem ich sagen würde... Was ist schon wieder Fußball? Ich glaube trotzdem, dass die TSG 2-1 gewinnt.
Und wenn ihr mehr Informationen zum Bundesliga-Spieltag haben wollt, hört rein ins Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de. Der Kollege Julius Eid und seine Experten, die freuen sich natürlich, wenn ihr reinhört oder den Podcast abonniert.
Stand jetzt aktuell.
Zuletzt fuhren Fahrräder auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Die Straßen-WM der Radfahrer wurde dort vor wenigen Wochen ausgetragen. Jetzt am Wochenende kehren die Formel-1-Boliden zurück in die Emilia-Romagna nach Imola nach 14 Jahren Pause. Und sie kehren zurück auf eine Strecke, die viel Tradition hat, die allerdings auch für eine der dunkelsten Stunden der Formel 1 gesorgt hatte. 1994, da verloren Ayrton Senna und Roland Ratzenberger hier nach schweren Unfällen ihr Leben. Die Unfälle hatten damals ein Umdenken in der Formel-1-Branche ausgelöst. Autos und Strecken wurden danach viel, viel, viel sicherer und auch Imola wurde modifiziert und umgebaut und ist für das aktuelle Fahrerfeld nach 14 Jahren Pause natürlich ziemliches Neuland, weiß unser Formel-1-Experte auf meinsportpodcast.de, Kevin Scheuren.
Unbekannte Strecke für alle außer Kimi Räikkönen, ist der einzige, der bereits in Imola gefahren ist in der Formel 1.
Darauf verweist Kevin im neuen Starting Grid Podcast und erklärt dort auch, dass der Trip nach Imola für die Formel 1 dieses Jahr nur ein Kurztrip sein wird. Die zwei Trainings am Freitag, die wurden nämlich gecancelt, um den Teams einfach mehr Zeit zu verschaffen nach dem letzten Rennen in Portugal. Es wird daher in Imola nur noch eine 90-minütige Trainingssession am Samstag geben, um das Auto für die Quali abstimmen zu können. Und das hat Folgen, sagt Kevin.
Weniger Daten, das könnte so seine ganz eigene Spannung bringen, sein ganz eigenes Knistern.
Knistern und vielleicht auch schon eine Entscheidung, erklären Kevin und motorsporttotal.com Chefredakteur Christian Nimmervoll bei Starting Grid.
Es könnte ein Konstrukteursweltmeister geben.
Das ist schon ziemlich matchball. Aber Lewis Hamilton kann noch nicht Weltmeister werden. Das ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt die theoretische Möglichkeit, dass er bei 4 zu fahrenden Rennen über 100 Punkte Vorsprung hat. Aber man darf die Bonuspunkte nicht vergessen für die schnellste Runde. Das heißt, er kann in Imola wegen dieser Bonuspunkte nicht Weltmeister werden, sondern frühestens in Istanbul.
Soweit ist es aber noch nicht. Erstmal müssen die beiden Kollegen natürlich noch den Rennausgang tippen, sowie die Frage beantworten, ob Sebastian Vettel sich drehen wird und ob Fahrerwechsel am Wochenende verkündet werden. Bitteschön, erst Christian, dann Kevin.
93. Sieg für Lewis Hamilton vor Max Verstappen. Und ein Tipp, von dem ich weiß, dass er sicher nicht eintreten wird. Sebastian Vettel wird Dritter. Aber mal die Hoffnung, stirbt zuletzt. Pole Position... auch Hamilton, Vettel kein Dreher und Fahrerwechsel. Vielleicht Perez bei Alpha. Oder Haas, das würde sie natürlich auch anbieten. Haas mit Mazepin Schumacher, das könnte auch jederzeit passieren.
Ich sage auch Paul Hamilton. Ich würde tatsächlich mal mitgehen jetzt und sage, die beiden Mercedes schießen sich gegenseitig ab. Deswegen kommt kein Mercedes ins Ziel. Das Rennen gewinnt Max Verstappen. Vorschau Leclerc. Und Carlos Sainz. Und ich sage, Vettel dreht sich nicht. Und ich sage, es gibt keine Bekanntgabe eines Fahrers. Ich muss auch was anderes mal sagen. Auch wenn Christian Nimmervoll tatsächlich sehr oft sehr richtig liegt. Ja.
Und mehr zum Formel 1 Grand Prix von Imola, zum großen Preis der Emilia-Romagna, hört ihr bei Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Spieltages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des heutigen Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Erzählen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Ein Juryentscheid ist unser Top des Tages bei der Vuelta. Da hat nämlich Pascal Ackermann durch einen solchen den Tagessieg auf der 9. Etappe zugesprochen bekommen. Ursprünglich war der an Sam Bennett gegangen. Der war als Erster über den Zielstrich gefahren. Doch die Jury distanzierte ihn, denn 800 Meter vor dem Ziel, da hatte Bennett mit der Schulter im Kampf um eine gute Ausgangsposition für den Sprint einen Kontrahenten mehrmals mit der Schulter gecheckt. Die Jury hat es gesehen und Pascal Ackermann freute sich über seinen dritten Grand Tour-Sieg nach 2 Giro-Etappensiegen 2019.
Flop des Tages, die dreigleisige Ringer-Bundesliga, die droht unter Corona-Bedingungen zum Flop zu werden. 15 der 26 Vereine, die vor knapp 4 Wochen in die Saison gestartet waren, hatten sich bereits vor Verkündung der verschärften Corona-Maßnahmen aber schon wieder abgemeldet. Und jetzt werden es wahrscheinlich dann noch mehr.
Geburtstagskind des Tages.
Körperlich ist er zwar eher klein, aber er gehört trotzdem zu den ganz Großen seiner Zunft. Er hat Charisma, Grandezza, von ihm geht Magie aus. Er lebt zwischen den Extremen, pendelt zwischen Genie und Wahnsinn hin und her. Er wird geliebt, verehrt, ja vergöttert von den einen, kritisiert, manchmal aber auch verspottet von den anderen.
Und heute, am 30.10. wird er 60 Jahre alt. Happy Birthday, Diego Maradona. Und dass er heute tatsächlich die 60 knackt, das hatten viele schon fast für ein Wunder gehalten.
Ja, verständlich, wenn man auf seinen Lebensstil guckt. Drogen, Alkohol, Partys, Herzinfarkte, Magenverkleinerung, künstliche Gelenke. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu boulevardesk werden. Lassen wir Diego lieber wegen seiner sportlichen Höchstleistungen hochleben. Zum Beispiel wegen seiner Leistung, die Argentinien 1986 den WM-Titel brachte. Gut, da war dieses Tor mit der Hand Gottes gegen England. Aber da war ja auch noch dieser Sololauf über 60 Meter, den er in dem Spiel erzielte. Das Tor des Jahrhunderts. Überragend und erst richtig schön, wenn es von Victor Dr. Hugo Morales kommentiert wird.
Also wenn das bei uns jemand so kommentieren würde, man würde ihn für verrückt erklären, aber hat doch was, oder?
Ja, da brauchst du aber auch wirklich die spanische Sprache für, damit das wirklich gut klingt. Ratatatata. Ja, weiß ich nicht, das klingt irgendwie wie Marschmusik und Maschinengewehr, aber nicht so melodisch wie dieser Kommentar.
Ja, das ist, ja eben, das ist richtig. Maradona stammt aus armen Verhältnissen, muss man sagen, aus Fiorito, einem Vorort von Buenos Aires. Über den Fußball schaffte er schnell den frühen, den sozialen Aufstieg, spielte erst in Argentinien für Argentinos Juniors.
Dort hat er mit 15 in der ersten Liga debütiert, war mit 16 dann Nationalspieler, mit 17 schon Torschützenkönig, mit 19 Südamerikas Fußballer des Jahres. Er wechselte dann zu den Boca Juniors und 82 zum FC Barcelona. Da plagten ihn dann aber Krankheiten und Verletzungen. Er stritt sich mit Trainer Udo Lattek und dem Präsidenten und dann wechselte er weg, nämlich 1984 für 24 Millionen D-Mark zu Napoli.
Sister? Barcelona und Maradona hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Zettel. Ich habe ihn immer, wenn ich ihn praktisch aus der Geschichte bildlich vor Augen habe, immer im Napoli-Trikot. Das ist eine verrückte Zeit. Da ging aber sein Fußballstern dann ja auch erst richtig auf. Da spielte er sich in einen Legendenstatus. Darüber hatte Marcel Reif mal im NDR gesprochen.
Sie haben ihn gottähnlich verehrt, weil er genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat dieser Region Neapel, die vorher Abschaum war, selbst für den Norden Italiens, Camorra, zerstörte Infrastrukturen, Müllberge. Und dann kommt einer und die werden italienischer Meister nach weiß ich wie viel vergeblichen Jahrzehnten. Und das gab diesen Menschen, die hatten vielleicht wenig zu fressen, aber sie hatten etwas zu glauben. Und deswegen hat er sich seinen Status redlich verdient.
Ja, ein Status, der ihn auf eine, wie gehört, gottähnliche Stufe stellte, ihn aber vielleicht irgendwann auch komplett abdriften ließ. Falsche Freunde und Berater, die taten dann natürlich auch noch ihr Übriges.
Ja, Marcel Reif hat es gerade schon auch angesprochen, was Neapel angeht. Er hatte zu enge Kontakte zur Camorra, ließ sich mit Diktatoren und anderen zwielichtigen Gestalten ein. Ja, und auch dann später noch eine Trainerkarriere, bis heute nicht von Erfolg gekrönt.
Aber wenn er selbst auf dem Fußballplatz stand, da war er genial. Er schoss außergewöhnliche Tore, bereitete Tore auf außergewöhnliche Art vor und tat einfach auf dem Platz Wunderdinge. Aber er war mehr als nur ein begnadeter Spieler, das hat Ruud Gullit gesagt.
Lui era anche un leader, perché non soltanto un grande giocatore, però lui aveva la capacità di da solo prendere la squadra e far vincere. Ha fatto anche nel mondiale, ha fatto così. Era un bravo persona. Lui voleva essere amato di tutti.
Ich fasse das Italienische von Hüllet nochmal eben zusammen. Also Maradona war ein Leader, war ein guter Spieler, aber auch einer, der die Fähigkeit besaß, alleine eine Mannschaft zum Sieg zu führen, wie bei der WM 86. Und er war ein guter Mensch, einer, der einfach von allen geliebt werden wollte.
Er wollte und will immer geliebt werden, du sagst es. Und für seine fußballerische Genialität lieben wir ihn. Liebt ihn die Fußballwelt. Danke für diese tollen Fußballmomente und Happy Birthday. 60 Jahre heute, Diego Armando Maradona.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 30. Oktober 1954, da erlebte die NBA eine Revolution, denn erstmals wurde an diesem Tag die Wurfuhr benutzt. Im Spiel zwischen den Rochester Royals gegen die Boston Celtics kam sie erstmals zum Einsatz.
Ja, auf ihr werden die verbleibenden Sekunden bis zum Ablauf der Angriffszeit angezeigt, wenn ihr das vielleicht nicht kennt. Die beträgt in der NBA und in der BBL jetzt 24 Sekunden zum Beispiel, im College-Basketball 35 Sekunden.
Ziel der Wurfuhr war es, die Geschwindigkeit und damit die Attraktivität des Spiels zu erhöhen. Das war Anfang der 50er Jahre aber auch wirklich dringend nötig, da viele Menschen von Taktik und Vorsicht geprägt waren. Mannschaften versuchten, in Führung zu gehen und dann den Ball möglichst lange zu halten, quasi die Vorsprünge zu verwalten. Vom Fußball kennt man das, vom Basketball ging es wohl früher auch so zur Sache.
Ja klar, also wenn man sieht, dass jetzt Spiele teilweise heute mit über 100 Zählern ausgehen, aber das hatte damals natürlich zur Folge, dass sich auf dem Feld relativ wenig tat und Spiele im Extrempunkt Luftarm endeten das Duell zum Beispiel zwischen Fort Wayne Pistons und den Minneapolis Lakers damals, ging zum Beispiel 19-18 aus. Und es ging damit in die Geschichte ein, als das Spiel mit den wenigsten Punkten in der NBA-Historie.
Und die Idee für diese Wurfuhr hatte übrigens ein gewisser Danny Biasone. Das war der ehemalige oder der damalige Besitzer der Syracuse Nationals. Und die Einführung der Wurfuhr veränderte das Basketballspiel positiv. Wir haben es eben schon mit den Punkten gehört. Der Punkteschnitt, der stieg nämlich in die Höhe und das Spiel entwickelte sich zu dem Straßenfeger heutiger Tage, zumindest in den USA. Einige sagen sogar, die Wurfuhr habe die NBA vor ihrem Untergang letztlich bewahrt.
Stand jetzt aktuell.
Jahrelang lief Milan der absoluten Spitze der Serie A hinterher, Rekordmeister Juventus und auch Lokalrivale Inter, die schienen enteilt. Doch seit Zlatan Ibrahimovic zu den Rossoneri zurückgekehrt ist, da geht's wieder bergauf. Wettbewerbsübergreifend ist Milan jetzt seit 22 Partien ungeschlagen und nach 5 Spieltagen der Serie A, da steht Milan ungeschlagen an der Spitze, hat bereits 13 Punkte auf dem Konto. Ein wichtiger Grund ist, wie eben schon gesagt, Zlatan. Er ist zwar schon 39, aber trotzdem topfit und extrem versessen. Corona-bedingt hat er zwar nur 3 der bisher 5 Spiele mitmachen können, aber dabei bereits 6 Tore gemacht und er führt das Team. Und in seinem Schatten, da reifen dann auch junge Talente, aber auch ältere Spieler wie Hakan Çalhanoğlu. Die werden vom Sog Ibras mitgerissen und haben sich leistungstechnisch ordentlich gesteigert. Und das merkt man dann auch beim Blick auf die Tabelle. Klar, dass in Mailand bereits Titelträume reifen. Aktuell stehen sie ja auch auf Platz 1 der Serie A. Tanzen außerdem insgesamt auf 3 Hochzeiten. Im Calcio Siamo Noi Podcast auf meinsportpodcast.de, da wurden die beiden Experten René Steinhuber und Sascha Baharian von ihren Hörern gefragt, was Milan denn von einem Titelgewinn abhalten könnte in dieser Saison. Und trotz des starken Laufs, da gibt es tatsächlich etwas.
Ein Ding, was Milan auf jeden Fall stoppen könnte, wäre Corona. Sie können es auch gut wegstecken, die Breite ist auch schon ordentlich, aber wenn es jetzt mehrere Leute wie Donnarumma erwischt, dann kann auch mal Punkte liegen gelassen werden. Von dem her sehe ich trotzdem Milans Kader in der Breite nicht so gut aufgestellt wie jetzt den vielleicht von Inter, von Neapel und von Juve. Die erste Elf wahrscheinlich schon, aber in der Breite nicht ganz. Von dem her ist es bei Milan wichtig, glaube ich, dass alle Leute fit bleiben oder zumindest ein großer Teil. Und will Milan heuer auf allen Hochzeiten tanzen und sich alle Optionen offen halten, dann glaube ich nicht, dass sie einen Titel holen werden. Überall vielleicht ein bisschen mitspielen, aber am Ende wird es nicht reichen. Wenn Milan den Fokus auf einen einzigen Wettbewerb legen würde und die anderen ein bisschen links liegen lässt, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie am Ende des Jahres vielleicht welchen Titel auch immer mitnehmen. Aber wenn Milan jetzt sagt, sie gehen all in der Euroleague, klar, du kannst natürlich immer ein Finale verlieren oder so ein Halbfinale, aber würde ich ihnen schon zutrauen, wenn sie dort all in gehen, dass sie da mit jeder Mannschaft mitspielen können. Wenn sie sagen, wir scheißen auf Euroleague und auf Coppa und legen nur all in die Serie A, ist die Konkurrenz immer noch sehr mächtig und die Wahrscheinlichkeit niedrig. Aber wer weiß, eine Mannschaft mit einem extremen Lauf und mit Zlatan Ibrahimovic, warum nicht auch in der Serie A ganz oben anklopfen? Von dem her, glaube ich, ist es wichtig, wenig Verletzte, wenig Corona-Fälle und Fokus auf einen Bewerb.
Ich finde, einen Ausfall können wir auf den Sechserpositionen können wir wirklich noch verkraften. Da sind wir gut aufgestellt. Aber ansonsten, Zlatan, Hakan, Kier und Donnarumma, diese vier, wenn die größtenteils fit bleiben und wir da wirklich wenig Ausfälle haben, dann, ja, dann sieht's gut aus. Aber ja, wir werden sehen. Ich glaube, am Ende wird nicht die beste Mannschaft Meister, sondern die gesündeste Mannschaft.
Kann sein, ja. Die anderen bewerben wahrscheinlich auch.
Eine Besonderheit dieser Saison, dieses Jahres, dieser Zeit, leider. Mehr zur Serie A hört ihr bei Calcio Siamo Noi mit Sascha Baharian und René Steinhuber hier auf meinsportpodcast.de oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Und dieses Wochenende haben wir natürlich dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Und wir reißen da jetzt mal so ein paar Beispiele einfach raus.
Und ein paar Tipps geben wir euch. Wir haben euch ja auch schon einiges vorgestellt. Ja. Wir haben über die Formel 1 schon gesprochen. Die ist am Wochenende natürlich am Start. Wir haben über die Bundesliga gesprochen, die Serie A, die spielt. Also es ist ganz, ganz viel Fußball natürlich geboten. Und es gibt noch mehr Fußball, denn heute Abend gibt es ja dann auch noch in Hamburg ein ganz besonderes Duell.
Um 18.30 Uhr, das Spiel aller Spiele, muss man sagen, der Hamburger Sportverein im Derby gegen den FC St. Pauli. Ein Fußballfest für die Freie und Hansestadt Hamburg, allerdings leider ohne Publikum, das ist natürlich klar, aber diese Partie, die hat's natürlich in sich.
Da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Zweite Liga dann eben mit Hamburg und St. Pauli. Tennis wird auch gespielt in Wien, da geht's an diesem Wochenende dann in die Entscheidung beim ATP-Turnier.
Ja, und dann wird natürlich auch noch ein bisschen Fahrrad gefahren, ne? Hatten wir ja auch schon die ganze Woche über. Die Vuelta geht weiter. Heute 10., dann 11. und 12. Etappe bis zum Sonntag. Da wird also nochmal ordentlich gestrampelt.
Und noch mehr Radsport gibt's dann auch am Sonntag. Da geht Stand jetzt dann endlich dann auch die Streckenpräsentation für die Tour de France 2021 über die Bühne. Die war ja eigentlich schon für Mitte der letzten Woche angekündigt, aber wird jetzt am Sonntag dann hoffentlich stattfinden und dann sicherlich auch ein Thema werden, das das Tagesgespräch bestimmen wird. Und damit ist es dann am Montag auch ein Thema für Stand jetzt bei uns in der Sendung, denn dann sind wir wieder für euch da.
Und wie immer ab 7.07 Uhr, da sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast beim Podcatcher eurer Wahl. Wenn ihr das über iTunes tut, dann könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen, gebt uns gerne auch ein paar Sterne und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und das ganze Wochenende lang. Von daher ein schönes solches. Habt viel Spaß und dann bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.